Wenn ich mir so höre, was der Kiesewetter von der CDU sagt. Ich glaube, der träumt noch von einer Siegesparade auf dem Roten Platz, weil Opa das damals vor Moskau nicht geschafft hat. Ist auch gar nicht die Frage, ob es jetzt die AfD oder die CDU oder die SPD oder das BSW ist. Also wenn einer nicht mitmachen darf, ist das eben nicht nur undemokratisch und eine Diskriminierung gegenüber diesem einen, der nichts abkriegt, sondern es ist auch rechtswidrig. Ich glaube, wir sollten viel entspannter damit umgehen, dass jemand eine andere Meinung vertritt und die eben auch nicht nur hat, sondern auch äußern darf. Mal ein ganz primitives Beispiel, wenn jetzt Höcke durch die Tür kommt und sagt, hey Leute, ich hab's. Die Erde ist eine Kugel, keine Scheibe. Ja, dann primitiviere ich mich doch nicht und stelle mich hin und sage, nee, das ist eine Scheibe.
Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung. Ich freue mich sehr, dass ich mit Sven Hornauf, einen Abgeordneter, Landtagsabgeordneter der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht bei uns in der Sendung begrüßen kann. Und zwar ist er derzeit nicht gerade im Kreuzfeuer, aber doch ja ein bisschen, da brodelt's um seine Person herum, weil er sich erfrecht hat, einem AfD-Antrag im Brandenburger Landtag zuzustimmen. Aber darauf werde ich ihn gleich noch speziell dazu befragen. Jetzt begrüße ich Herrn Hornauf bei uns in der Sendung. Herr Hornauf, ich lese über Sie, Sie seien da dieser BSW-Rebell, der, ich zitiere, abermalig für Irritation sorgt. Können Sie kurz vielleicht sagen, wer sind Sie wirklich? Damit wir Sie vielleicht ein bisschen verstehen, damit wir Sie einordnen können. Vielleicht kennen Sie ja nicht gerade alle. Wer sind Sie?
Ja, ich bin jetzt seit Oktober neu gewählter Abgeordneter in Brandenburg für das Bündnis Sahra Wagenknecht. Bin eigentlich im Hauptberuf Anwalt. Oder ich bin Anwalt, nicht nur im Hauptberuf, ich bin Anwalt. Und ja, das meine Agenda oder unsere Agenda war halt immer die, dass wir gesagt haben, dass wir ein bisschen wegkommen wollen von diesem eingefahrenen Politikbetrieb, dass alleine deshalb Anträge abgelehnt werden, weil sie vom Falschen kommen. Und da ich immer noch den Grundsatz vertrete, dass eine Sache auch dann richtig bleibt, wenn sie der Falsche sagt. Andersherum, wenn etwas falsch ist, bleibt sie falsch, wenn es der Richtige sagt. Dass man dann natürlich auch sich danach richten muss. Und auch wenn im Parlament versucht wird, tradierte Zwänge aufzubauen, also Fraktionszwang oder eben schon alleine deshalb einen Antrag abzulehnen, weil er vom Falschen kommt, dann trage ich das eben nicht mit. Und ich denke, wenn wir alle ein bisschen mehr diese Sacharbeit fahren würden und dieses Politgezänk lassen würden und dieses, das ist ja quasi wie im Kindergarten, so nach dem Motto, nee, der Bagger ist grün, der Bagger muss rot sein, das ist ja wirklich furchtbar, dann würde sicherlich auch weniger Politikverdrossenheit sein und weniger Frust in der Bevölkerung und vielleicht auch ein bisschen mehr Akzeptanz vor den Sachen, die wir machen müssen, weil manchmal nicht jede Entscheidung allen gefällt. Aber dieser Grundgedanke, dass man einfach jemanden ausschließt, jemanden diskriminiert, der ist eben für mich nur schwer erträglich beziehungsweise unerträglich. Und deswegen kam ich in den letzten Monaten und eben auch in der letzten Woche wieder zu dem Punkt, wo ich Anträge, die aus der Koalition kamen, nicht mittragen konnte. Und da der Antrag der Kollegen in dieser einen Sache völlig berechtigt war vom Anliegen her und auch der Rechtslage entsprochen hat, ist ja auch so ein Punkt. Also wir sagen immer, wir sind Rechtsstaat und dann verhalten wir uns aber offensichtlich rechtsstaatswidrig oder diskriminieren eben Kollegen und man kann ja dazu inhaltlich stehen, wie man will, aber alle haben die gleichen Rechte und Pflichten und wenn man die von vornherein beschneidet, dann haut das nicht hin.
Kurz, da möchte ich gleich vielleicht kurz einhaken. Sie sagen, ein inhaltlicher Vorstoß oder eine Aussage, die vom Falschen kommt, ist nicht per se falsch, nur weil sie vom Falschen kommt. Jetzt sind Sie Politiker des BSW, das sich ja, so wie ich gehört habe, stark für Frieden einsetzt, dass dieses Krieg um Frieden-Thema ein großes Thema ist. Jetzt hat am Wochenende, wenn wir bei der Aktualität einsteigen, hat da nicht nur der Falsche, sondern der Kreuzfalsche hat etwas gemacht, was ja aufs Übelste medial in Verruf geraten ist, ins Kreuzfeuer geriet. Donald Trump hat Zelensky die Meinung gesagt, klipp und klar. Wie ist das eigentlich bei Ihnen angekommen, wo da dieser Falsche, dieser Bösewicht Klartext gesprochen hat? Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis von diesem Eklat im Weißen Haus?
Naja, die wichtigste Erkenntnis ist, glaube ich, eher die Reaktion in den westeuropäischen Hauptstädten. Man ist offensichtlich ja weiterhin bereit, so eine Art Kriegskoalition zu zimmern, um diesen Krieg, der offenbar zumindest nach Ansicht der amerikanischen Regierung nicht gut läuft oder auch man könnte sagen, im Kern verloren ist, zu verlängern, indem man jetzt dort weiter Geld, Waffen und auch die Perspektive auf ein, vielleicht ein eigenes Eingreifen aufpumpt und weiterführt. Und das ist einer der Forderungen, die wir auch immer wieder im Wahlkampf erhoben haben. Es muss schnellstmöglich zunächst mal eine Beendigung der Kampfhandlung geben durch einen Waffenstillstand und dann den Versuch eines dauerhaften Friedens, weil das immer weiter zu unterstützen, ist aus unserer Sicht kontraproduktiv. Wir lehnen das ab, genau wie die Sanktionen gegen Russland. Die sind unproduktiv, sie funktionieren nicht, sie schaden, wenn dann, nur der Bevölkerung, zwar in beiden Ländern. Wir sehen es ja in Brandenburg, wir haben ein großes Chemiewerk. Dort kommt eine Erdölpipeline an, die freiwillig von Deutschland geschlossen wurde, also nicht aufgrund von Sanktionen, die die EU gegen Russland verhängt hat, sondern quasi die von Deutschland on top noch aufgesetzt worden sind. Also ein freiwilliger Verzicht auf den Import von Pipelineöl. Und das führt natürlich dort in der Gegend zu erheblichsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und dort leidet unsere Bevölkerung drunter. Und das ist eben der zentralen Politik schlicht egal, weil man will dort die Russen bestrafen, was man faktisch ja gar nicht schafft. Und da ist eben unser Ansatz, es bringt nichts, noch mehr Waffen reinzupumpen, wenn ich mal ein Bild machen darf. Es wird ja immer gesagt, naja, das Haus brennt in der Ukraine und da kannst du ihnen ja nicht die Feuerwehr verwehren. Da sind wir uns ja alle einig. Wenn es brennt, schickt man die Feuerwehr. Nur, warum soll ich die Feuerwehr mit einem Flammenwerfer ausstatten und in das brennende Haus schicken, sondern ich gebe denen ja eine Spritze mit Wasser und befeuere das Feuer nicht noch. Und genau das machen wir. Und erschütternd ist eben, dass die Reaktion, nachdem sich die Amerikaner, wenn auch vielleicht aus nicht ganz fairen Motiven, daraus ziehen wollen, da steht ja doch wohl offenbar eher so das Geld im Hintergrund und nicht so die Intention, für den Weltfrieden zu sein. Aber dass wir dann gleich in die Bütt gehen sollen und diese Rolle ersetzen sollen, das ist nur schwer erträglich.
Was ist eigentlich Ihre Analyse? Das interessiert mich oder beschäftigt mich seit Anfang oder seit Ausbruch dieses Krieges im Jahr 2022. Warum sind diese Reaktionen gerade aus Deutschland derart konfrontativ, derart aggressiv? Merz, Baerbock, von der Leyen, das sind ja eigentlich die Wortführer,
Ja.
die aggressivsten Töne anschlagen, sind ja allesamt Deutsche. Warum?
Naja, das ist eine ganze Palette. Also da muss man erstmal trennen. Also ich sehe schon eine deutlich unterschiedliche Rezeption in den ehemaligen DDR-Gebieten, also im Osten Deutschlands und in den sogenannten alten Bundesländern. Also ich glaube, der Friedensgedanke, und das sieht man ja auch an den Wahlergebnissen, schlägt sich ja dann nieder, sowohl fürs BSW als auch eben auch teilweise für die AfD, dass dort diese Russenpropaganda oder Anti-Russen-Propaganda eben teilweise im Westen noch zieht, dass man wirklich Angst hat, dass der Russe plötzlich einfällt und uns alle in die Bergwerke schickt, dass man dort auch noch alte Stereotype, Bilder aufrufen kann, dieser Kommunistenhass bis 1990, dieser Russenhass, was im Osten eben nicht auf Gegenliebe stößt, zum einen und zum zweiten. Also bei einzelnen Vertretern, also ich nehme mal, nenne jetzt mal einen Namen, wenn ich mir so höre, was der Kiesewetter von der CDU sagt. Ich glaube, der träumt noch von einer Siegesparade auf dem Roten Platz, weil Opa das damals vor Moskau nicht geschafft hat und liegen geblieben ist. Also das teilweise auf offener Revanchismus dabei, dass man endlich mal einen Krieg gegen die Russen gewinnen will. Und das ist so eine ganz üble Mischung. Also diese selbsternannten Supergutmenschen, die entscheiden wollen, wer es verdient hat, in Frieden zu leben und wer nicht. Das ist sehr interessant. Dieselben Leute, die Gaza bombardieren lassen, regen sich auf, dass Putin Kharkov bombardiert. Und das passt nicht zusammen. Da sterben überall Menschen. Und es ist auch egal, ob es Russen oder Ukrainer sind. Jeden Tag sterben dort Hunderte, von mir aus auch Tausende Menschen. Das ist furchtbar. Und man ist nicht Humanist genug zu sagen, ich bin gegen diese Sterben. Will diese Verletzungen beenden, diese Zerstörung, die dort sind. Sondern man redet von Siegfrieden oder es muss einen Endsieg geben der Ukraine oder auch was vorgestern kam auf die Reaktion zu Trump. Wir dürfen das nicht zulassen. Ja, was dürfen wir nicht zulassen? Da steckt da drinne, wir opfern weiter tausende Menschen, damit ein von uns gewünschtes Kriegsergebnis rauskommt. Das kann ja nicht ernst gemeint sein in einem humanistischen Land. Oder bin ich teilweise auch entsetzt, wie dort rangegangen wird. Man muss es ja ganz klar sagen, also russische Leben sind ja nicht weniger wert als ukrainische oder deutsche. Es ist insgesamt furchtbar, was dort passiert, und wir brauchen ein Kriegsende. Und das erreicht man nicht, indem man weiter Waffen liefert und das immer weiter anheizt.
Kommen wir vielleicht jetzt zu Ihrem, ja, AfD-Antrag, dem Sie da zugestimmt haben. Was war da genau? Um was ging es da eigentlich genau? Und warum haben Sie das befürwortet, was die anderen offenbar derart auf die Palme gebracht haben, dass Ihnen schon, ja, mit dem Parteiausschluss gedroht
Genau.
wird?
Naja, der Sachanlass war die Bildung oder die Neubildung der sogenannten Parlamentarischen Kontrollkommission. Sie müssen sich das so vorstellen, jedes Bundesland und auch der Bund hat natürlich in Anführungszeichen geheime Polizeieinheiten. Also wir haben den Verfassungsschutz, wir haben den Staatsschutz und auch direkt in der Landespolizei eben Abteilungen, die nicht öffentlich tätig sind, die auch nicht öffentlich kontrolliert werden. Und dafür gibt es einen nicht öffentlichen Ausschuss, der nennt sich Parlamentarische Kontrollkommission, PKK. Und die wird mit Abgeordneten besetzt. Und zu jeder Wahlperiode wird diese Parlamentarische Kontrollkommission neu zusammengesetzt. Und zwar in einem ersten Schritt wird die Größe dieser Kommission bestimmt, also wie viele Sitze sie hat. Und in einem zweiten Schritt werden dann auf Vorschlag der jeweiligen Fraktion die Vertreter der Fraktion in diese Kommission gewählt. Und bisher, das heißt in der letzten Wahlperiode, war es so, dass die aus sechs Vertretern bestand, also sechs Fraktionen waren im Landtag und jeder hat einen hingeschickt. Also Partizipation für alle. Und jetzt gab es einen Koalitionsantrag, diese sechs Sitze auf drei zu reduzieren. Wir haben aber vier Fraktionen. Und wenn man ein bisschen Mathe kann, ist völlig klar, dass wenn drei Sitze für vier Fraktionen sind, heißt das, dass mindestens eine Fraktion nichts abkriegt. Man hat jetzt nicht offen gesagt, das ist die AfD, aber das lag ja irgendwo auf der Hand. Also einer wäre, ist auch gar nicht die Frage, ob es jetzt die AfD oder die CDU oder die SPD oder das BSW ist. Also wenn einer nicht mitmachen darf, ist das eben nicht nur undemokratisch und eine Diskriminierung gegenüber diesem einen, der nichts abkriegt, sondern es ist auch rechtswidrig, weil wir hatten schon mal einen Streit, 1,5 Jahre ist es her, da hat das Landesverfassungsgericht in Brandenburg entschieden, dass auch in diesen Kontrollkommissionen die Stärke der Fraktion im Landtag ungefähr abgebildet werden muss. Und wenn aber die zweitgrößte Gruppe keinen Sitz kriegt, dann ist das nicht ungefähr, das haut das gar nicht mehr hin. Und deshalb habe ich, das war jetzt auch nicht überraschend, schon die ganze Zeit, wo die Diskussion ging, darauf hingewiesen, dass man das nicht machen kann, dass das rechtswidrig ist, dass man das auch nicht machen soll, weil es undemokratisch ist und weil es unterm Strich auf eine Diskriminierung hinausläuft. Und die AfD hat dann wenig überraschend einen Änderungsantrag eingebracht, die Größe dieser Kommission hochzusetzen, und zwar so, dass alle Fraktionen im Landtag ungefähr entsprechend ihrer Stärke vertreten sind. Die wollten konkret 9 Sitze, aber man hätte auch 7 sagen können oder 5, aber auf jeden Fall mindestens 4. Weil 4 Fraktionen, ne, ist, finde ich, relativ logisch. Also da braucht man auch gar kein Mathematiker sein, um festzustellen, dass 3 einfach zu wenig sind. Und deswegen habe ich, wie angekündigt, diesem Antrag zugestimmt, die Anzahl der Sitze in der Kommission zu erhöhen. Und das ist nicht durchgegangen. Und deswegen konnte ich dann auch dem Koalitionsantrag, eben das auf diese 3 festzusetzen, nicht zustimmen. Ganz einfach.
Hat sie der Gegenwind, dieser eisige Gegenwind, muss man sagen, hat sie das überrascht?
Ja, also gut, im Nachhinein habe ich ja mitbekommen, dass man das auch ein bisschen so orchestriert hat und offensichtlich nutzen wollte, mich da rauszuschmeißen. Das habe ich jetzt erst im Nachhinein alles erfahren. Aber offensichtlich war es ja auch so, dass man, also dass der RBB, unser lokaler Fernsehsender, also nur zu diesem Termin gekommen ist. Den ganzen Tag waren die nicht da. Die sind doch danach gleich wieder losgegangen. Also offensichtlich war das bestellt. Und man hat also gewollt, so das Ganze ein bisschen skandalisiert, offenbar um eine Handhabe zu bekommen, mich dort auszuschließen. Das hat mich schon überrascht, weil auch im Nachhinein betrachtet das durchaus ein bisschen unfair ist. Und man offensichtlich dort jemanden, der nicht auf Linie ist, auf Linie bringen wollte.
Was hat Sie am meisten erstaunt oder vielleicht sogar verärgert, ist es die Tatsache, dass diesem, wie Sie gesagt haben, undemokratischen Vorhaben quasi da, dass das praktiziert wird, der interne Gegenwind in der Partei, dass eben da Parteiausschlussgelüste quasi aufkommen oder eben der mediale Affront, dass die da einfach kommen, um diese Geschichte hochzupeitschen und aufzuskandalisieren. Was hat sie da am meisten geärgert?
Also mich hat tatsächlich dieses mediale Interesse am meisten nicht geärgert, erstaunt. Geärgert nicht. Das ist, man kann ja über alles anderer Meinung sein. Wissen Sie, also ich glaube, wir sollten viel entspannter damit umgehen, dass jemand eine andere Meinung vertritt und die eben auch nicht nur hat, sondern auch äußern darf. Ich glaube, da haben wir alle Mann ein Defizit, dass das, da nehme ich mich mal gar nicht von aus, dass man zu schnell eben eine andere Meinung disqualifiziert und auch nicht artikulieren lässt. Und da müssen wir daran arbeiten, dass wir einfach uns daran gewöhnen, dass es einen Diskurs von Meinung gibt. Und wenn ich eine Meinung nicht aufstellen und äußern darf, dann gibt es ja logischerweise auch keinen Diskurs darüber. Und man sollte vielleicht auch einfach mal unterstellen, dass nicht jede andere Meinung automatisch falsch ist, sondern erstmal nur anders ist. Ja, und das fehlt ein bisschen. Das ist auch so ein bisschen aus der Mode gekommen, dass man diskutiert, dass man auch akzeptiert, dass jemand vielleicht eine dezidiert andere Meinung hat. Und deswegen hat mich schon überrascht, dass es gleich in der Art und Weise, weil ich habe ja einfach nur für einen anderen Antrag gestimmt, dass das doch bundesweit durch die Medien ging. Und das hat mich total überrascht, weil wer interessierte sich denn schon für den Landtag Brandenburg? Ich bitte Sie, die meisten wissen vermutlich gar nicht mal, wo Brandenburg ist. So irgendwo was um Berlin rum, so in die Ecke, dann kommt schon Polen. Und plötzlich passiert da sowas. Das hat mich, also diese Rezeption hat mich sehr stark überrascht. Dass es offenbar, und deswegen sind wir auch was Besonderes. Wir sind ja nicht nur neu, sondern bei uns in der Fraktion sind 10 von 14 Mitgliedern absolute Politneulinge, Amateure. Und wir haben in vielen Punkten auch eine andere Sicht, eine viel, ich sag mal, normalere Sicht. Wir kommen ja nicht aus dieser Politblase. Wir sind auch nicht abhängig. Wir können wieder in unsere normalen Berufe zurück, ohne weiteres. Wir leben nicht davon, dass wir da Politik machen. Und deswegen sehen wir viele Sachen entspannter. Also und stellen eben auch beispielsweise sowas wie Fraktionszwang in Frage, dass man sagt, ja, es bleibt doch aber falsch oder es macht keinen Sinn, dieser Antrag. Und nur weil halt irgendeine Koalition sich anmaßt, dort zu bestimmen und die Meinung partout durchzusetzt, obwohl wir alle wissen, dass es falsch ist, dann ist bei uns und eben auch bei mir die Bereitschaft weniger ausgeprägt, da einfach die Hand zu heben und das kritiklos hinzunehmen und nicht zu hinterfragen. Und in dem Sinne sind wir was Besonderes. Also vielleicht nicht was Besseres, aber was Besonderes oder was anderes. Aber dass so schnell dann so, ich sage jetzt mal so, salopp ein Zirkus draus gemacht wird, ja, und dass dann auch teilweise falsch Bericht erstattet wird. Also abends in den Nachrichten kam bei uns die Schlagmeldung, ich hätte einen AfDler gewählt. Also abgesehen davon, dass das auch keine Schlagzeile ist, wie ich finde. Weil es wäre ja mein gutes Recht, den zu wählen, wenn ich der Meinung bin, dass der der beste Kandidat ist. Aber dass man auch durchaus, man hat ja sicher mitgekriegt, worum es ging, wir haben den ganzen Tag niemanden gewählt. Ja, dass man also den eigentlichen Inhalt erst so hintenrum wiederbringt und eine falsche Schlagzeile produziert, um damit Stimmung zu machen, das ist natürlich bezeichnend. Was mich auch überrascht hat, aber in positiver Hinsicht, war die Reaktion der breiten, also mein Umfeld, die Menschen hier in Frankfurt, also meine Heimatstadt und auch allgemein, was an Mails kam. Also ich habe dann irgendwann aufgehört zu zählen, ich hatte mehrere hundert E-Mails auf dem Postfach und es waren gerade zwei, die üblichen Nazi-Keulen rausgeholt haben. Also einer meinte, dann geh doch zur AfD, du Nazi. Wobei ich dem zurückgemailt hatte, seit wann duzen wir uns? Also wir kennen uns gar nicht. Und dann eine Dame, die mir gemailt hatte, wie sich dann hinterher herausstellte, eine Publizistin, die mir das übliche, schämen Sie sich, Sie Brandmauer-Einreißer, wo ich auch so dachte, so vielleicht einfach mal sich damit befassen, was wir da gemacht haben, dann kommt man vielleicht zu einer anderen Meinung. Und ansonsten waren, wie gesagt, mehr als 200 Leute, die mir letztlich einen Rücken gestärkt haben, die gesagt haben, also wir finden die Reaktion befremdlich, wir finden das gut, dass mal jemand nicht diesem Parteizwang, diesem Koalitionszwang, diesem Fraktionszwang folgt, sondern seinem Gewissen und auch in der Sache, dass es einfach mal schädlich ist, jemanden zu diskriminieren. Weil ich kann doch nicht ernsthaft erwarten, dass sich alle an die Regeln halten, die wir uns gegeben haben für diese gemeinsame Arbeit, wenn ich die Regeln dann verletze, wenn es mir gefällt. Ja, das ist der Punkt, den ich eben nicht nachvollziehen kann, dass wir überhaupt über sowas diskutieren müssen, wie Gleichbehandlung, diskriminierungsfreie Arbeit miteinander. Es wird uns doch kein Zacken aus der Krone, nur weil dann eben dort, nehmen wir mal an, trifft den AfD-Kandidaten dann. Der Antrag ist ja durchgegangen mit Mehrheit 3 von 4. Wir müssen aber mit dem Vorwurf dann leben, dass wir eine Fraktion ausgeschlossen haben. Und das kann nicht demokratisch sein, ja. Und da finde ich es an sich schon sehr beruhigend, wenn eine große Masse der Bevölkerung das offenbar genauso sieht wie ich, nur dass die eben nicht durchdringt. Und dann sollte man vielleicht mal überlegen, ob da nicht auch die Ursache liegt, warum es so viel Politfrust gibt und auch so viel echte Radikale auf allen Seiten gewählt werden. Ja, dass dort vielleicht die Ursache liegt und man dort vielleicht auch mal die Haltung und die Verfahrensweise ändern müsste. Insoweit ist letztlich dieser mediale Aufstand gut gewesen, weil man dann erkannt hat, dass wir einfach ein Problem haben, ein gesellschaftliches Problem haben, ein politisches Problem haben und da müssen wir ran und wir müssen damit leben.
Was wäre Ihr Beitrag zu dieser ganzen Brandmauer-Debatte? Wie kann sich diese aufgeheizte, wie Sie sagen, vielleicht sogar antidemokratische Stimmung in Deutschland, die da gerade herrscht, wie kann sich das ein bisschen legen, ein bisschen entspannen?
Naja, dass wir einfach sachlich miteinander umgehen sollten. Also wenn ich eben der Meinung bin, eine Sache trifft nicht zu, dann wird sie ja, wie gesagt, nicht davon anders oder besser, weil sie eine Person sagt, mit der ich vielleicht gut kann. Oder mal ein ganz primitives Beispiel, wenn jetzt Höcke durch die Tür kommt und sagt, hey Leute, ich hab's, die Erde ist eine Kugel, keine Scheibe. Ja, dann primitiviere ich mich doch nicht und stelle mich hin und sage, nee, das ist eine Scheibe. Und was wir brauchen, ist eine Versachlichung. Also ich muss ihn ja nicht mögen, ich muss noch nicht mal mit ihm mitstimmen, ich muss nicht seine Position vertreten. Aber wenn eben wie bei uns in Brandenburg, wenn ein Drittel oder sogar noch mehr der Menschen eine bestimmte Partei gewählt haben, die offensichtlich legal ist, dann muss ich damit umgehen und dann hat sie einfach die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen auch. Und es funktioniert nicht. Ich stoße doch damit nicht diese 30 Leute, die da sitzen, vor den Kopf, sondern die Millionen Leute, die gewählt haben. Oder von mir aus in Brandenburg Hunderttausende von Menschen. Ja, das ist das Problem, was ich sehe und was ich habe. Und deswegen ist dieser Begriff schon Unsinn. Warum mache ich eine Brandmauer? Also es passt ja schon terminologisch gar nicht zur Sache, sondern was man sicherlich ablehnen kann, ablehnen muss, sind Sachvorstellungen, die auch die Kollegen von der AfD haben. Und da sind wir eben auch nicht einer Meinung, weil ich hatte jetzt ja viel häufiger die Vorstellung, na geh doch zur AfD. Habe ich immer wieder darauf hingewiesen, habt euch mal die Programmatik angeguckt. Die Programmatik ist ja nicht Krawall, sondern die Programmatik hat einen anderen Inhalt. Also wir sind uns relativ nah bei dem Friedensthema. Wir sind uns relativ nah, was die Russland-Sanktionen anbetrifft. Wo wir jetzt schon auseinandergehen, ist die Frage Aufrüstung. Die AfD ist dafür, die Bundeswehr stärker auszurüsten, wir nicht. Im Sozialbereich, die AfD ist für Kürzung der Hartz-IV-Sätze, also der Leistung nach SGB II, wir nicht. Wir sagen, Mietendeckel, Enteignung auch, bejahen wir großer Wohnungskonzerne, ist die AfD anderer Meinung. Nur, und das ist das Problem, was wir nicht mehr haben, ist ein Diskurs von Meinung. Sondern das Totschlagargument, das ist ein Nazi, das ist ein Kommunist, das ist ein Russe. Russe ist ja auch ganz beliebt im Augenblick als Diskriminierung. Und da müssen wir wegkommen. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir in der Sache diskutieren, uns auseinandersetzen und dann auch akzeptieren, dass es eine andere Meinung gibt.
Ist diese Brandmauer, die ja auf Bundesebene stark hochgezogen ist, ein unglaubliches Thema ist. Man hört immer wieder, dass die auf kommunaler Ebene eigentlich mehr oder weniger keine Tatsache sei. Wie ist das im Landtag bei Ihnen? Wird diese Brandmauer tatsächlich derart gelebt, praktiziert, wie das von den Medien beschrieben wird? Oder sieht man das ein bisschen entspannter in Ihrem Parlament? Kann man da vielleicht sogar miteinander reden? Wie ist das wirklich?
Also das ist partiell wird das tatsächlich so praktiziert. Also es gibt ja wirklich Kollegen, die geben anderen nicht die Hand, weil sie der falschen Partei angehören. Also was gibt's? Das gibt's in den Kommunen, in den Kreistagen, es gibt's auch im Landtag. Das finde ich persönlich unmöglich. Also das ist überhaupt kein Benehmen. Ja, das lehne ich auch ab. Und es gibt auch wirklich Kollegen, die sagen, da darfst du nicht mal klatschen, wenn der jetzt was Richtiges sagt. Finde ich auch unmöglich. Also es gibt tatsächlich dieses Verhalten, was sich aber auch durch alle vier Fraktionen zieht. Das ist ja das Lustige, ist ja jetzt nicht so, dass das alles Humanisten bei der AfD sind oder alle das scharf finden, was die anderen machen, sondern das ist ja wechselseitig. Und jetzt bringt es auch gar nicht zu diskutieren, wer hat angefangen oder wer ist schlimmer. Es ist tatsächlich so, dass in bestimmten Bereichen, sowohl auf der kommunalen Ebene, dort aber deutlich weniger ausgeprägt als in den oberen Politetagen, es tatsächlich eine Ausschließeritis gibt zu bestimmten anderen Ansichten. Das wird jetzt eben sehr stark bei der AfD praktiziert. Das kenne ich aber. Ich war ja auch jahrelang Abgeordneter im Stadtparlament in Frankfurt für die damalige PDS und später Linkspartei. Da kenne ich das aus Nachwendezeiten auch. Wir waren die stärkste Gruppe und wurden aber ansonsten geschnitten. Per se wurde unsere Anträge abgelehnt und so weiter. Und das halte ich nach wie vor für genauso sachwidrig wie jetzt auch die anderen Sachen, die jetzt passieren. Also der Kernpunkt ist, Brandmauer ja, aber nicht gegen Personen und pauschal gegen Parteien, sondern ich finde Brandmauer gegen bestimmtes Gedankengut. Also nehmen wir mal an, jemand kommt wieder mit den Unsinn und sagt, wir als Deutsche sind die super Spezies und müssen jetzt alle anderen in den Ofen stecken. Ja, und ausrotten und ausmerzen, da brauchen wir eine Brandmauer. Aber das sagt ja niemand. Also zumindest ist mir das nicht aufgefallen bei den Kollegen bisher. Da müssen wir auch knallhart gegenhalten, dass man bestimmte humanistische Grundsätze, Ideale, auch die Grundsätze unserer Verfassung schützt. Da gehört sachlich eine Brandmauer hin. Aber wenn ich eben per se Menschen, die einer bestimmten Gruppe zugehörig sind, ausschließe, hat das nichts mit einer Brandmauer zu tun, sondern das ist Diskriminierung und keine Brandmauer. Ja, das ist das Problem, was ich sehe. Und das ist das auch, was die Menschen so nervt, dass man unter dem Deckmantel der Brandmauer einfach mal so eine Art Politkartell bildet und dann einfach die Macht, die ich habe, abschirmen will vor anderen. Dazu dient diese sogenannte Brandmauer im Augenblick nur. Bei uns ist das augenfällig. Das Hauptproblem haben ja offenbar SPD und AfD miteinander, weil die so um die Machtfrage konkurrieren. Der Rest sieht das relativ entspannt. Sowohl die Kollegen von der CDU, habe ich den Eindruck, als auch wir sind da jetzt gar nicht so beteiligt und betroffen. Aber das geht einfach da um die Machtfrage. Man will die anderen nicht ranlassen und mitmachen lassen. Und da hat man das Hauptproblem. Und dann nutzt man eben die Nazis, die es da auch drunter gibt, aus, um das als Vorwand zu nehmen, um dann alle wegzuschließen und eben davon sich zu distanzieren.
Wenn ich Sie gerade hier am Draht habe, ich will da nicht, dass Sie da irgendwelche Geheimnisse internas ausplappern, aber das ist ja schon interessant, dieses BSW-Bündnis Sahra Wagenknecht, diese Niederlage bei den Bundestagswahlen, jetzt weiterer Wirbel um Ihre Person, Parteiausschlussverfahren, eigentlich Töne, die man noch nicht gekannt hat bei dieser jungen, sehr frischen Partei, die da ja die politische Landschaft durchaus auch positiv aufgewirbelt hat. Wie sieht die Zukunft aus, dieses BSW? Was würden Sie da sagen? Wie geht das weiter?
Ach, ich sehe das gar nicht so negativ. Natürlich ist es schade, sehr schade, dass wir nicht im Bundestag gekommen sind. Das hat auch multiple Ursachen. Sicherlich auch in der Struktur, dass natürlich mit einer Galionsfigur es schwer ist, einen multiplen Wahlkampf zu machen. Aber wichtig ist, dass wir daran festhalten, dass wir eine plurale Partei sind. Und das sind wir auch nach meiner Überzeugung. Man hat ja gesehen, wie auch die Kollegen in der Fraktion auf diesen Ansatz meines Ausschlusses reagiert haben, nämlich sehr deutlich, dass da nichts ist mit Ausschluss. Und das spricht ja für uns, dass natürlich das ist ja in allen Parteien so, dass es natürlich eine Parteiführung gibt oder eine Landesleitung, die bestimmte Interessenlagen hat, die vielleicht nicht ganz deckungsgleich mit der breiten Mitgliedschaft sind. Und ich denke, da sind wir eigentlich gut aufgestellt. Und wie ich schon sagte, wir sind ja ganz überwiegend, ja, von der Wiese geholt worden, also sprich neu und frisch. Und dadurch sieht die Masse der Kollegen das alles auch nicht so eng, sondern sehr pragmatisch im Sinne der Sache. Und also ich empfinde auch den Umgang letztlich mit diesem Gedanken des Ausschlusses als sehr ermutigend und beruhigend. Und auch, dass die Unterstützer dann hinter einem stehen und sagen, machst du genau richtig, genau das wollen wir. Dafür ist ja der Laden gegründet worden, dass wir uns abheben eben von den anderen Parteien und diese Kruste, die sich da auch gebildet hat, diese harte Struktur, dass so ein bisschen wie so eine Oligarchie über den Menschen schwebt, dass man eben feste Meinungen hat, dass man auch keine abweichende Meinung zulässt, dass man auch keine Veränderung will, sondern läuft da alles dufte, wir machen das so weiter, dass das die Masse unserer Menschen gar nicht so sieht, gar nicht möchte. Und da denke ich, spielen wir eine wichtige Rolle. Jetzt wird es darauf ankommen, dass wir dann auch beispielsweise in den Landtagswahlen der nächsten Jahre, da sind ja zwei Ostländer dran, nämlich MacPom und Sachsen-Anhalt und dann auch Berlin am Ende, dass wir dort ordentlich abschneiden. Da sieht es überall gut aus. Da werden wir auch, denke ich mal, relativ sicher in die Landtage in ordentlicher Stärke kommen. Und wichtig ist, dass dort dieser inhaltliche Ansatz, wir haben ja gesagt, wir wollen was anders machen als die SPD, wir wollen was anders machen als die Linken, wir wollen was anders machen als die Grünen, dass der auch weiter hochgehalten wird, auch gelebt wird. Und ich denke, da wird es sicherlich auch noch einige Friktionen geben. Also das haben sie ja immer bei neuen Parteien. Also ich erinnere daran, wie sich die Grünen gezofft haben am Anfang, wo sie entstanden sind, oder auch die Linke. Es wird sicherlich noch so eine gewisse Bereinigung geben, dass auch Ränder rausfallen. Das ist ja immer so. Und sich dann das Ganze auch verstetigt. Aber ich bin da eigentlich ganz, ganz optimistisch, weil ich glaube, dass wir tatsächlich gebraucht werden. Also der Grund, warum es uns gibt und warum wir auch so einen Wahlerfolg hatten, also aus dem Stand in Brandenburg 16%, bei mir in Frankfurt, das ist ja was. Also jeder sechste Mensch hat uns gewählt. Ja, obwohl wir neu sind, man uns nicht kannte. Und ich denke, dass das ermutigt. Und ich habe ja auch ein relativ gutes Ergebnis eingefahren oder wir bei uns im Wahlkreis in Frankfurt. Und man sieht doch durchaus, dass in den Gebieten, wo sich die Menschen, die sich fürs BSW engagieren, auch diesem Kerngedanken des BSW weiter verbunden fühlen, also diese Linie halten, das Ganze unorthodox zu betreiben, auch deutlich zu machen, dass die Sachthemen im Vordergrund stehen, nicht die Politinteressen, dass wir weit überdurchschnittlich abgeschnitten haben im Vergleich zu den Gebieten, wo das Ganze klassisch gehandhabt wird und Politik nach altem Stil gemacht wird. Also, und das ist ermutigend und ich denke auch, wenn jetzt endlich die organisatorischen Voraussetzungen da sind, dass auch ein paar mehr Mitglieder dazukommen können, dass also der relativ enge Rahmen, den wir bisher hatten, dass das dann auch breiter wird. Also da bin ich ganz optimistisch, dass das auch sich fortsetzt und wir dann was Ordentliches hinkriegen und vielleicht auch in Zukunft es gar nicht erst zu solchen zu solchen Aktionen wie so im Ausschlussversuch kommt.
Herr Hornauf, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute. Vielen Dank.
Danke.